Wir schließen heute unsere Predigtserie durch den 84. Psalm ab. Darum schlag gerne Gottes heiliges Wort mit mir auf zum Psalm 84. Wir lesen die letzten beiden Verse, Verse 12 und 13. Und hier heißt es in Gottes heiligem Wort: Denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Gnade und Herrlichkeit wird der Herr geben. Kein Gutes vorenthalten denen, die in Lauterkeit wandeln. Herr, der Heerscharen, glücklich ist der Mensch, der auf dich vertraut. Amen. Lass uns den Namen des Herrn anrufen im Gebet. Unser großer und herrlicher Gott, du bist uns Sonne und Schild. Und so flehen wir zu dir, wohne doch in unserer Mitte, segne uns jetzt mit deiner heiligen Gegenwart. Herr, lass dein Angesicht freundlich über uns leuchten. Schenk uns deine Gnade. Herr, dass wir tatsächlich leben in Lauterkeit für dich, damit du, der Herr der Herrscharen, Lob und Dank bekommst durch unser Leben. All dies bitten wir in Jesu Namen. Amen.
Amen.
Nehmt gerne Platz. Wir haben nun über mehrere Sonntage hinweg diesen Psalm studiert. Und eines ist uns klar: dieser Psalm spricht wie kaum ein anderer von der Sehnsucht nach Gottes Haus, nach seinem Gottesdienst. Nach der Begegnung mit dem lebendigen Gott. Es geht in diesem Psalm um dieses tiefste Verlangen danach, Gott zu begegnen. Ich lese noch einmal ein paar Auszüge, damit wir das erneut vor Augen haben. Vers 2. Wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr der Heerscharen. Es sehnt sich, ja, es schmachtet meine Seele nach den Vorhöfen des Herrn. Mein Herz und mein Leib, sie jauchzen dem lebendigen Gott entgegen. Vers 5. Glückselig sind die, die in deinem Haus wohnen. Vers 11. Denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ich will lieber an der Schwelle stehen, im Hause meines Gottes, als zu wohnen in den Zelten des Unrechts. Also Gott zu begegnen ist nicht bloß ein Interesse neben vielen anderen, sondern wir sehen hier, es ist ein Herzensschrei. Es ist das größte Verlangen. Und heute zum Abschluss dieses Psalms wollen wir uns fragen, warum eigentlich? Warum so eine Sehnsucht danach, Gottesdienst zu feiern? Warum so ein starkes Verlangen nach Gemeinschaft mit Gott? Was haben wir denn jetzt überhaupt davon, Gott zu begegnen? Was bringt es denn, unbedingt in seiner Nähe sein zu wollen? Was hat man denn davon? Nun, die Antwort ist diese: Man hat Gott selbst. Achte darauf, was hier steht. Nochmal Vers 11. Ich will lieber an der Schwelle stehen im Haus meines Gottes, als wohnen in den Zelten des Unrechts. Warum? Denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Also warum ist es besser, bei Gott zu sein, als irgendwo anders? Deshalb. Denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Gott selbst ist der größte Gewinn. Er ist der größte Schatz für uns. Und lasst mich konkret sagen, wir reden hier konkret von dem einen wahren lebendigen Gott. Hier steht Gott, der Herr, wörtlich Jahwe. Diese Übersetzung ist schwierig von diesem Namen. Es bedeutet so viel vielleicht wie der Seiende. Also der schon immer war und der ist und immer sein wird. Der Ewige und der Daseinsgebende, der alles geschaffen hat. Der Schöpfer von Himmel und Erde. Er ist der ewige Gott. Es heißt in Jesaja Kapitel 44, Vers 6. So spricht Jahwe, der König Israels, sein Erlöser, Jahwe, der Herrscharen. Ich bin der Erste, ich bin der Letzte und außer mir gibt es keinen Gott. Wir sprechen über den allein wahren Gott. Er ist kein toter Götze, er ist lebendig. Man kann ihm tatsächlich begegnen. Und dieser Gott ist uns Sonne und Schild. Lasst uns darüber nachdenken, was das bedeutet. Wir sollten niemals einfach über Gottes Wort hinweglesen, sondern wirklich darüber nachsinnen, was das heißt, was hier steht, dass das wirklich in dein Leben hineinspricht. Natürlich ist Gott nicht im buchstäblichen Sinne die Sonne. Wir beten nicht die Sonne an. Es ist ein Vergleich, es ist ein Bild, um uns zu erklären, wie Gott ist. Und ich denke, du kannst dir schon vorstellen, warum dieser Vergleich gewählt wird. Zunächst einmal spricht dieses Bild von der Sonne, von Gottes unfassbarer und unvergleichlicher Herrlichkeit. Denn wenn du dich umschaust, wirst du nichts erblicken, mit deinen Augen sehen, was so herrlich, so gewaltig, so strahlend, so hell wäre wie die Sonne. Dieser gewaltige Feuerball, er ist mehr als 100 Mal so groß als die Erde. Man schätzt, dass er mit ca. 15 Millionen Grad Temperatur brennt. Die Sonne hat eine unfassbare Leuchtkraft und erhält das ganze Sonnensystem. Diese Strahlkraft ist so hoch, dass wir nicht einfach direkt die Sonne anschauen können, um irgendwie Schaden davon zu nehmen. Kein Wunder, dass die Söhne Korach sagen, Gott ist uns Sonne. Diese Sonne lässt uns etwas, zumindest etwas erahnen von dieser Herrlichkeit und Heiligkeit Gottes. Wie haben wir gelesen im Psalm 19. Diese Sonne zieht aus und nichts bleibt vor ihrer Glut verborgen. Sie ist ein Abbild von Gott, denn die Schrift sagt, Gott ist ein verzehrendes Feuer. Und die Schrift sagt, Gott ist Licht und es ist gar keine Finsternis in ihm. Und Gottes herrliche Heiligkeit strahlt so heftig, dass Menschen sterben würden, wenn sie ihn sehen. Es ist unerträglich, er ist reines, pures Licht, strahlende Herrlichkeit. Eine Reinheit, Herrlichkeit, die alles Unreine verzehrt. Und dass auch Christus diese Herrlichkeit besitzt, wird uns an mehreren Stellen in der Heiligen Schrift gezeigt. Zum Beispiel auf dem Berg der Verklärung, wo es heißt, dass er sein Aussehen verwandelte und plötzlich sein Angesicht leuchtete wie die Sonne in ihrer Kraft. Oder als der Herr Jesus Christus auferstanden ist und dem Apostel Paulus, wo er ja noch ungläubig war und ein Verfolger der Gemeinde, wo er ihm begegnete. Und da beschreibt er, vom Himmel her kam ein Licht, das den Glanz der Sonne übertraf. Es umstrahlte ihn und blendete ihn so sehr, dass er sein Augenlicht verlor. Oder Johannes in der Offenbarung, er sieht den Auferstandenen, den Erhabenen Jesus Christus in seiner Herrlichkeit. Und er beschreibt, sein Angesicht war das wie der Sonne, es leuchtete in ihrer Kraft und er fiel zu Boden wie tot. Unerträglich. Unser Herr ist tatsächlich unfassbar herrlich. Und die Sonne ist ja nur ein kleines Abbild, im Grunde eine trübe Funzel im Vergleich zu ihm. Er hat diese gewaltige Sonne geschaffen durch ein Wort. Das heißt, wir haben einen unfassbar herrlichen Gott, der Licht ist. Und es ist gar keine Finsternis in ihm. Der Vergleich mit der Sonne spricht demnach von Gottes glorreicher Herrlichkeit, von seiner Ausstrahlung und Schönheit, von seiner brennenden und alles verzehrenden Heiligkeit. Und wir sehen das besonders auch in der Offenbarung, wo uns dann gesagt wird, dass im Himmel gar kein Leuchtkörper mehr benötigt wird. Da heißt es in der Offenbarung, Kapitel 21, Vers 23, von der Stadt Gottes, und die Stadt bedarf nicht der Sonne, noch des Mondes, damit sie ihr scheinen. Denn die Herrlichkeit Gottes hat sie erleuchtet und ihre Lampe ist das Lamm, also Jesus Christus. Und darum suchen wir den Herrn. Darum fokussieren wir uns auf den Herrn, weil er über alles erhaben herrlich ist. Sein ganzes Wesen ist bewundernswert und unvergleichlich schön und herrlich. Wir kennen nichts, das so wunderbar ist, so strahlend, so wunderschön wie er. Der Vergleich mit der Sonne spricht natürlich aber auch davon, dass Gott Licht ist, in dem Sinne, dass er alle Finsternis vertreibt. Seine Leuchtkraft ist da, um alle Dunkelheit zu erhellen, alle Finsternis zu erleuchten. Und das hat jeder, der tatsächlich Gott kennengelernt hat und mit ihm in innigster Gemeinschaft lebt. Jeder Gläubige hat das erlebt, dass Gott uns Sonne ist. In unsere Finsternis, das heißt in die tiefste Nacht der Sünde hinein, strahlte plötzlich sein Licht auf. Und Gott vertreibt all die Finsternis aus unserem Leben und erleuchtet uns in unserem Herzen. So heißt es in 2. Korinther Kapitel 4, Vers 6. Denn Gott hat gesagt, aus der Finsternis wird Licht leuchten. Und er ist es, der in unseren Herzen aufgeleuchtet ist. Zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Gott kennenzulernen in Jesus Christus von Herzen vertreibt alle Macht der Finsternis. Das heißt, alle Sünde, alle Mächte der Finsternis, den Tod. Es vertreibt die Finsternis von Todesängsten und von Verzweiflung und Niedergeschlagenheit. weil wir keinen Weg mehr gesehen haben und hoffnungslos gelebt haben, und plötzlich strahlt sein Licht auf, das Licht des Lebens. Plötzlich haben wir wieder Orientierung. Wie Jesus sagt in Johannes Kapitel 8, Vers 12, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Das heißt, er wird diese Finsternis auch in Gänze von uns vertreiben. Das heißt, auch jeden Schatten in deinem eigenen Dasein. Jesus sagt sogar in Matthäus Kapitel 13, dass wenn wir dann in seinem Reich sein werden, dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne im Reich ihres Vaters. Wer Ohren hat, der höre. Das heißt, dieses Licht ist so herrlich, dass es alle Finsternis auch aus uns vertreibt, jeder Schatten, jedes Dunkle, was noch, jede Schattenseite von uns Menschen. Alles wird vertrieben werden und auch wir werden strahlen wie die Sonne. Der Vergleich mit der Sonne spricht aber auch von etwas, was jeder Gläubige ebenso kennt. Wir erleben Gott als unsere Sonne in dem Sinne, dass es etwas Wohltuendes, etwas Erfreuliches ist. Westen Prediger Kapitel 11, da heißt es in Vers 7, süß aber ist das Licht und gut für die Augen ist es, die Sonne zu sehen. Also für uns ist die Sonne tatsächlich etwas Erfreuliches, ein Segen, etwas, was wohltuend ist. Und der Herr, unsere Sonne, schenkt uns tatsächlich auch Leben und Lebenskraft durch die Begegnung mit ihm. Also wir alle kennen das, wenn der Winter endlich vorbei ist und plötzlich die Sonne wieder rauskommt und Frühling wird und wir beobachten können, wie einfach alles plötzlich aufblüht. Wieder Energie da ist, wieder Kraft da ist, wieder Leben da ist. Und auch bei uns Menschen ist es so, dass wir neu belebt werden und Müdigkeit wird vertrieben und der Körper wird gestärkt. Es tut uns wohl. Jeder weiß, dass Sonnenlicht vitalisierend und belebend ist. Und du kennst das auch. Erst wenn alles draußen trüb und kalt und grau war und plötzlich bricht die Sonne mit ihren Strahlen durch und dieses warme Licht berührt dein Gesicht. Und du schließt die Augen und du genießt einfach die Sonne. Das ist nur ein schwaches Abbild von dem, was es bedeutet, in Gottes Gegenwart unserer Sonne zu sein. Und jeder, der den Herrn kennt, kann es beteuern. So wirklich Zeit mit Gott zu verbringen, in seinem Wort, wirklich nachzudenken über deinen Gott, ihm zu suchen im Gebet, ihm zu begegnen, zu treten vor seinem Thron der Gnade, ist eine Wohltat für die Seele. Mein kaltes Herz wird erwärmt und ich werde gekräftigt und mein schwaches Gemüt wird getröstet und ermuntert und belebt. Es ist Segen, Segen in Fülle. Gottes Gegenwart ist tatsächlich wohltuend für die ganze Seele. Die Priester von Israel, die sollten das Volk segnen, unter anderem mit diesen Worten. In 4. Mose Kapitel 6 lesen wir, der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Das heißt, wenn Gottes Angesicht wirklich freundlich, gnädig über dir leuchtet und auf dich strahlt, ist das ein Segen. Es schenkt dir Frieden. Es schenkt dir in deinem Herzen neue Lebenskraft. So manches Mal auch, wenn du am Ende bist und aufgeben willst, so kannst du hier neue Kraft schöpfen, in der Begegnung mit ihm weiterzumachen, auszuharren, dran zu bleiben, selbst die schwierigsten Dinge zu ertragen. Wenn du die Sonne siehst, dann erinnere dich daran, dass das nur ein Bild davon ist, dass du Gottes Angesicht brauchst, dass du ihn suchen musst. Und wenn da Wolken da sind, die Sonne bedecken und alles ist trüb und kalt, dann erinnere dich daran, dass auch dein Leben trüb und kalt und grau und freudlos ist, wenn irgendetwas zwischen dir und Gott steht und du keine Gemeinschaft mit ihm pflegst, wie du es tun solltest. Sag, was erhält denn unsere Welt? Es ist die Sonne. Aber was erhält das Leben eines Christen? Es ist der Herr. Ist das deine persönliche Erfahrung? Kannst du das so bejahen und kannst du davon sprechen? Kannst du das bezeugen in deinem Leben? Weil du wirklich diese Gemeinschaft mit Gott hast. Ich spreche von persönlicher Begegnung. Dir wirklich Zeit zu nehmen, ihn zu suchen. Und auch im Gottesdienst, ihn von Herzen zu suchen. Denn hier hat er in besonderer Weise versprochen, dass er sein Angesicht über uns leuchten lässt. Suchst du ihn von Herzen oder sitzt du nur deine Zeit ab? Denn hierin, in der Begegnung mit dem Herrn, liegt Kraft. Darum, Gott ist unsere Sonne und diese Sonne genießen wir und wir wissen, es ist die größte Wohltat für unsere Seele. Gott ist aber auch unser, das ist das Nächste, was hier gesagt wird, unser Schild. Das heißt, ein Schild ist eine Schutzwaffe zur Abwehr von Attacken mit Hieb- und Stichwaffen oder Geschossen wie Pfeilen. Das bedeutet, Gott schützt uns ab von allerlei Gefahren. Das bedeutet aber nicht, dass uns kein Leid widerfahren würde. Wir machen so manche schmerzhafte Erfahrung und durchleben Tragödien und auch so manche Krisen. Wir haben ja gelesen in einigen Versen zuvor, da heißt es, dass wir gehen durchs Tränental. Ja, auch wir Christen erleben sehr, sehr traurige Dinge. Wir gehen durchs Tränental. Das heißt, nein, der Herr schirmt uns nicht ab vor jeder Traurigkeit. Und auch unter uns Christen kann Corona ausbrechen. Also wir sind nicht einfach geschützt vor all diesen Dingen. Aber, und ich hoffe, du hörst ganz genau zu, der Herr schirmt uns ab vor allem, was uns aus seiner Gegenwart reißen könnte. Von allem, was uns aus seiner Liebe, aus der innigsten Gemeinschaft und Verbundenheit mit ihm reißen könnte. Das heißt, was auch immer uns widerfährt, er bewahrt uns in seiner Gegenwart, er schützt uns sicher ab, dass wir nicht verloren gehen können. Christus drückt es einmal so aus, in einem anderen Vergleich, in Johannes Kapitel 10. Er spricht dort über die Gläubigen, und ich gebe ihnen ewiges Leben, und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit. Und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Und mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle. Und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben. Geschützt in seiner Hand. Nichts kann uns reißen aus dem ewigen Leben, aus der wahren Verbundenheit und Gemeinschaft mit unserem Gott. Er schirmt tatsächlich unsere Seelen ab. Alles, was uns noch widerfährt, kann uns nicht aus diesem ewigen Leben reißen. Nichts und niemand kann uns reißen aus der Hand des Herrn. Oder wie der Apostel Paulus es ausdrückt in Römer 8. Und wir können diese Worte nicht oft genug lesen. Da heißt es ab Vers 33, wer wird gegen Gottes auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Wer ist es, der verdamme? Christus Jesus ist es, der gestorben, ja noch mehr, der auferweckt, der auch zu Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Also Gott schirmt uns vor aller Verdammnis und Verlorenheit. Er ist unser Schild. Und wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Also wer kann uns rausreißen aus dieser Liebe Christi? Bedrängnis? Oder Angst? Oder Verfolgung? Oder Hungersnot? Oder Blöße? Oder Gefahr? Oder Schwert? Wie geschrieben steht, deinetwegen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Also Christen sterben, sie werden hingerichtet, sie werden verfolgt und so weiter. Aber in diesem Allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Erkennst du also, wie der Herr tatsächlich ein Schutzschild um dich sein ist? Wir erleben viele, auch sehr schreckliche Dinge, aber wir können nicht verloren gehen. Wir können nicht aus seiner Liebe gerissen werden, was auch immer uns widerfährt. Er ist und bleibt unser Schild, dass wir in Ewigkeit in seiner Hand sind und wir wissen uns in ihm geborgen. Und darum haben wir tatsächlich Ruhe und Frieden, auch in größter Gefahr und in den schmerzhaftesten Erfahrungen. Denn er ist unser Schild. Das Einzige, was er durchlässt, ist etwas, was uns zum Besten, was uns zum unserem Wohl dienen muss. Er schirmt uns ab vor allen Gefahren, die uns von dem Weg des Lebens abbringen könnten. Er ist treu. Er wird uns schirmen und schützen, dass wir sicher ankommen in Zion, im ewigen Himmelsreich. Darum haben wir Ruhe und Frieden, auch in größter Gefahr. Nicht, weil wir erwarten, dass wir vor allem beschützt bleiben, sondern dass wir wissen, dass wir beschützt bleiben in seiner Gegenwart und wir ewig bei ihm sein werden. Er schenkt uns alles, was wir brauchen, damit wir nicht ins Verderben gehen, sondern treu bewahrt bleiben bis ins ewige Leben hinein. Und was schenkt er uns denn? Nochmal Vers 12. Denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild, Gnade und Herrlichkeit wird der Herr geben, kein Gutes vorenthalten. Der Herr schenkt uns seine Gnade. Gnade bedeutet sein freundlicher Beistand, sein Wohlwollen, seine Hilfe, dass er selbst mit dir ist, seine Gunst, sein Mitleid und sein Beistand. Er schenkt dir Gnade um Gnade. Und die Zeit würde heute gar nicht ausreichen, um all die Gnadenerweise des Herrn aufzuzählen, all das zu nennen und zu benennen, was er an uns tut. Er schenkt uns schon erwählende Gnade vor Grundlegung der Welt. Er schenkt uns Gnade, dass Christus an unserer Stelle am Kreuz gestorben ist, um für unsere Sünden zu bezahlen. Er schenkt uns bekehrende Gnade, dass er uns rettet, rechtfertigende Gnade, dass er uns tatsächlich vergibt und uns heilig und tadellos macht vor seinem Angesicht. Er schenkt uns auch heiligende Gnade, dass uns immer mehr verändert in sein Ebenbild. Er schenkt uns bewahrende Gnade, dass wir tatsächlich ankommen in seinem ewigen Königreich. Er schenkt uns verherrlichende Gnade, dass er uns vollkommen machen wird, wenn wir angelangen in seinem Königreich. Er schenkt uns ewige Gnade, denn in alle Ewigkeit wird uns nichts mangeln. Vollkommene Freude. Alle Tage, alle Hilfe, allen göttlichen Beistand, alles Erbarmen, das du nötig hast, zu jeder Zeit, in jeder Lebenslage. Die Schrift sagt, seine Gnade ist jeden Morgen neu. Das heißt, die, die ihn suchen, die in seiner Gemeinschaft leben, sie empfangen seine gnädige Hilfe. Wenn du ihn suchst im privaten Gebet und suchst vom Herzen im Gottesdienst, ihn anflehst und seine Gegenwart suchst, er schenkt dir seine Gnade. Gnade um Gnade. Es heißt im Hebräerbrief, Kapitel 4, Vers 16, lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Viele kommen ja erst zu Gott, wenn es zu spät ist, also wenn sie gesündigt haben und dann Vergebung suchen. Dann suchen sie die Gnade der Vergebung oder sie suchen die Gnade zum Trost wegen dem eigenen Versagen. Nein, unser Herr reicht Gnade da zur rechtzeitigen Hilfe. Das heißt, dass du tatsächlich diese Situation auf die schwierigsten meistern kannst und überstehen kannst. Wie David gesprochen hat in einem Psalm, den wir vor kurzem gelesen haben, mit meinem Gott überspringe ich Mauern. Da ist Gnade dir zu helfen, täglicher Beistand, dass du erlebst, dass er wirklich mit dir ist. Und darum suchen wir ihn. Wenn du fragst, warum sehen wir uns nach dem Gottesdienst, warum sehnen wir uns nach dieser privaten Zeit mit unserem Gott, ihn zu suchen im Gebet, er schenkt uns Gnade, alle Gnade, die wir brauchen. Und was schenkt er uns noch? Er schenkt uns Herrlichkeit. Vers 12, Gnade und Herrlichkeit wird der Herr geben. Herrlichkeit. Es geht hier nicht um die Herrlichkeit und Pracht dieser Welt, all das, was die Welt uns anzubieten hat, sondern es geht um die Ehrung von Gott zu erhalten. Es geht darum, von Gott geehrt und verherrlicht zu werden. Dem Christen wird unbeschreiblich große Ehre zuteil, Herrlichkeit. Und auch hier würde die Zeit gar nicht ausreichen, um alles aufzuzählen, inwiefern der Herr uns Herrlichkeit schenkt. Wir haben gar keine Ahnung, was für eine Ehre, was für eine Herrlichkeit es ist, dass wir seine Kinder heißen dürfen. Und wir sind es, wie Johannes sagt in seinem Brief. Und wir sind Erben der ewigen Herrlichkeit. Erben des ewigen, unaussprechlichen, herrlichen Königreiches der Himmel. Und selbst wenn unser Name hier in den Dreck gezogen wird, er wird uns ehren und verherrlichen. Du darfst jetzt schon Teil seiner herrlichen Gemeinde sein, Hausgenosse Gottes. Du darfst bewohnt sein von seinem Heiligen Geist. Du darfst in seinem Dienst stehen. Welche Ehre, welch eine Herrlichkeit. Und dann nach dem Tod wirst du gekrönt werden mit der Krone der Herrlichkeit und mit ihm herrschen in Ewigkeit. Die Zeit würde niemals ausreichen, um all die Herrlichkeit aufzuzählen, was der Herr uns schenkt. Und worauf ich mich am meisten freue, ist das, was wir lesen in Philipper Kapitel 3. Da heißt es, denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten. Und was wird er tun, wenn er kommt? Der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird und seinem Leib der Herrlichkeit gleichförmig machen wird, nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen. Das heißt, er wird uns so verherrlichen, dass wir befreit sind von aller Sünde, von allem Gebrechen. Wir werden vollkommen herrlich sein, passend für sein ewiges Königreich. Und wenn jetzt all diese Worte nicht ausreichen würden, dass er uns Gnade und Herrlichkeit gibt, heißt es jetzt auch noch weiter, Gnade und Herrlichkeit wird der Herr geben, kein Gutes vorenthalten. Kein Gutes vorenthalten. Die Welt schwindelt dich an, indem sie sagt, also wenn du mit Gott lebst, wenn du diesen Weg der Religion gehst, dann verpasst du etwas. All die Freuden, all den Genuss der Welt, so viele Dinge gehen dir verloren. Siehst du hier, dass das eine Lüge ist? In Wahrheit ist es so. Kein Gutes wird Gott dir vorenthalten. Kein Gutes. Was auch immer du nennen magst, was wirklich Gutes, Gott wird es dir nicht vorenthalten. Wir lesen in Römer Kapitel 8, Vers 32. Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Alles. Er hat uns sein Allergrößtes, das Herrlichste, sein Geliebtestes hingegeben, sein Sohn. Glaubst du, da wird irgendetwas sein, was er uns vorenthalten will? Irgendetwas Gutes, was er uns nicht gibt? Es heißt in Jakobus Kapitel 1, Vers 17, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch eines Wechsels Schatten. Also der vollkommenes Licht ist, der Vater der Lichter, er gibt jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk aus dem Himmel. Er enthält uns überhaupt nichts. Er gibt uns alles Gute, was wir brauchen in Ewigkeit. Gnade und Herrlichkeit und alles Gute. Es ist alles freie, unverdiente Gnade. Er schenkt es uns, denn er ist unsere Sonne. Er ist unser Schild. Verstehst du, warum Gläubige den Herrn lieben und ihn beständig suchen und in seiner Gegenwart leben wollen? Denn unser Herr, unser Gott ist die Quelle allen Segens. Er ist uns Sonne, er ist uns Schild. Bei ihm erhalten wir Gnade und Herrlichkeit, alles Gute und nichts wird er uns jemals vorenthalten. Darum feiern wir Gottesdienst. Darum suchen wir ihn im Gebet. Aber nun müssen wir uns fragen, sind wir denn solche Menschen, die all diese Gaben empfangen? Also wem schenkt denn jetzt Gott diese Segnungen? Die mal ein Gebet gesprochen haben oder die einfach zum Gottesdienst kommen oder die sich einfach Christen nennen? Wem gelten diese Versprechen, diese Verheißungen? Für wen ist Gott Sonne und Schild? Wen schenkt er Gnade und Herrlichkeit und alles Gute? Wir lesen es hier. Ich lese nochmal ab Vers 12. Denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild, Gnade und Herrlichkeit wird der Herr geben. Kein Gutes vorenthalten. Wem? Denen, die in Lauterkeit wandeln. Herr der Herrscharen, glücklich ist der Mensch, der auf dich vertraut. Die Menschen, die all das empfangen, es sind also all jene, die in Lauterkeit wandeln vor ihm und die ihm vertrauen. Was bedeutet das? Was bedeutet das, in Lauterkeit zu wandeln? Das hebräische Wort meint eigentlich so viel wie Vollständigkeit oder ohne Mängel, ohne Tadel zu sein. Im Grunde bedeutet es das, wer vor seinem Gott ganz und gar vollständig lebt. Wir lesen das in Genesis 17, da spricht der Herr zu Abraham. Da heißt es, Abraham war 99 Jahre alt und da erschien ihm der Herr und sprach zu ihm, ich bin Gott. Der Allmächtige, lebe vor meinem Angesicht und sei untadelig. Wörtlich steht hier, wandle vor meinem Angesicht und sei ganz mit mir, sei ganz mit mir. Mit anderen Worten, in Lauterkeit zu leben bedeutet es, voll und ganz für Gott zu leben. Nicht halbherzig, sondern mit ganzer Hingabe. Lauterkeit meint im Deutschen ja auch so viel wie Ehrlichkeit, Anständigkeit, Reinheit, Aufrichtigkeit. Also nicht zu verbergen, sondern wirklich aufrichtig und rechtschaffen zu leben vor Gott. Und der Punkt ist klar. Es geht darum, dass du wirklich lebst für den Herrn. Wirklich lebst in seiner Gegenwart und nicht in der Sünde. Sondern aufrichtig und ehrlich mit ganzer Hingabe vor deinem Gott wandelst. Das heißt, ihm treu lebst. Nicht zu Schauspielern, sondern eine echte Beziehung zu ihm hast. Ganz seinen Willen tun zu wollen und stets darauf zu achten, dass nichts zwischen dir und deinem Gott steht. Manch einer von euch lebt vielleicht jetzt gerade in einer verborgenen Sünde. In etwas, was du pflegst, von dem du genau weißt, dass es Gott missfällt, dass er es verachtet. Und dann lebst du nicht in Lauterkeit, sondern in lauter Schuld. Gottes Segen liegt aber auf denen, die tatsächlich in Lauterkeit wandeln. Das heißt nicht, dass sie sündlos sind, sondern dass sie aufrichtig zu Gott kommen und ihn herzlich um Vergebung bitten. Und dass da wirklich nichts zwischen dir und Gott steht. Die Schrift sagt, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, dann betrügen wir uns selbst. Die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünde bekennen, vor Gott unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht. Er vergibt uns alles. Er reinigt uns von jeder Ungerechtigkeit. Dass wir im Licht wandeln, wie er im Licht ist. Verstehst du? Gottes Segen liegt auf denen, die wirklich in Lauterkeit vor ihm wandeln. Sag, tust du das? Lebst du ganz für deinen Gott? Lebst du in wahrer Gemeinschaft mit ihm? Und möchtest du wirklich seinen Willen tun? Vielleicht sagst du, ja, ich möchte das gerne, aber ich versage so häufig, ich bin so schwach. Nun, dann erinnere dich daran, was in Vers 6 steht. Glücklich ist der Mensch, dessen Stärke in dir ist und in dessen Herz gebahnte Wege sind. Wer hat dir denn jemals eingeredet, dass du das in eigener Kraft tun könntest? Du sollst nicht auf deine Kraft vertrauen. Du sollst darum ja täglich kommen, damit du Gnade, Stärke, Kraft von ihm empfängst, um dieses Leben in Lauterkeit führen zu können. Denn wenn du in deiner eigenen Kraft wandeln willst, dann wirst du schon beim ersten Schritt fallen. Und darum heißt es hier in Vers 13, und damit schließt dieser Psalm, Herr der Heerscharen, glücklich ist der Mensch, der auf dich vertraut. Nicht der Mensch, der auf sich selbst vertraut, auf seine Weisheit, auf seine Stärke, auf seine Fähigkeit, auf seine Disziplin. Nein, sondern der Mensch, der auf dich vertraut. Darum kommen wir zu Gott. Darum feiern wir Gottesdienst. Darum haben wir Sehnsucht danach, ihm zu begegnen, weil wir gelernt haben, nicht auf uns selbst zu vertrauen, sondern den zu suchen, der uns segnen kann, der uns helfen kann, der uns Gnade und Kraft schenkt, der treu ist, der vertrauenswürdig ist, der vollkommen zuverlässig ist, der uns beistehen wird, komme was wolle, der Herr unser Gott. Menschen enttäuschen, aber nicht der Herr. Das heißt im Psalm 118, es ist besser, sich bei dem Herrn zu bergen, als sich auf Menschen zu verlassen. Es ist besser, auf den Herrn zu vertrauen, sich bei ihm zu bergen, als auf irgendwelche Menschen und seien sie schwachsinnig, sich zu verlassen. Nein, es heißt sogar in Jeremia Kapitel 17, Vers 5, so spricht der Herr. Verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut und Fleisch zu seinen Armen macht und dessen Herz vom Herrn weicht. Verflucht ist solch ein Mann. Hier ist also der Schlüssel zu diesem ganzen Psalm. Der Gottesdienst, von dem dieser Psalm hier spricht, ist allein solch ein Gottesdienst des Glaubens. Nicht ein Gottesdienst, der einfach vielleicht aus Tradition oder weil man es gewohnt ist oder was auch immer abgehalten wird, sondern ein Gottesdienst im Glauben. Ein Kommen zu Gott im Vertrauen, dass er dir begegnet. Dass er dir beisteht, dass er dir hilft. Ihr Lieben, das ist keine Theorie. Es ist ein wirkliches Kommen im Vertrauen. Du bist da und du segnest mich und du schenkst mir Gnade. Du gibst mir alles, was ich brauche, um mein Leben zu führen in Lauterkeit, dass all dein Segen auf mir liegt. Es ist nicht bloß Gott zu nahen mit den Lippen, sondern im Glauben an seine Gegenwart und an seinen Segen zu kommen mit dem Verlangen, ich vertraue dir, du wirst mir helfen. Ein sehr, sehr wichtiges Wort, das jeder von uns sich einprägen sollte, finden wir in Hebräer Kapitel 11, Vers 6. Da heißt es, und ich hoffe, du hörst ganz genau zu. Hebräer Kapitel 11, Vers 6. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm, also Gott, wohlzugefallen. Ohne Glauben, ohne Vertrauen zu Gott ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Keine Chance. Wie willst du Gott gefallen, wenn du ihm gar nicht vertraust? Wenn du ihn missachtest? Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott wohl zu gefallen. Denn, sag mal weiter, denn wer Gott naht, also wer ihn sucht, wer sich ihm naht, im Gottesdienst oder persönlich bei dir zu Hause im Gebet, wer sich Gott naht, muss glauben, dass er ist. Also muss glauben, dass er da ist. dass du ihn findest, dass er sich finden lässt, dass er der ist, der er versprochen hat. Also, denn wer sich Gott naht, muss glauben, dass er ist, und jetzt geht's weiter, und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Hast du das gehört? Es reicht auch nicht, bloß zu glauben, dass Gott da ist. Das ist nicht genug. Sondern zu glauben, dass Gott ist, und wenn ich ihn suche, wenn ich mich ihm nahe, wenn ich ihn von Herzen suche, wird er mir ein Belohner sein. Er wird mir Gnade schenken und Herrlichkeit, und er wird mir nichts Gutes vorenthalten. Er wird mir Sonne und Schild sein. Das heißt, du musst vertrauen auf ihn. Du musst kommen. Das ist, was Glaube bedeutet. Ich komme, ich glaube, dass du da bist. Du bist vertrauenswürdig und ich suche dich aufrichtig, denn die Schrift sagt, der Herr sagt, wer mich sucht, ja, wer mich von ganzem Herzen suchen wird, von dem werde ich mich finden lassen. Es bedeutet, so zu ihm zu kommen und zu glauben, dass er dich belohnen wird, dass er dich stärken und kräftigen wird, dass er dich erleuchten wird und all die Finsternis vertreibt aus deinem Herzen, dass er mit dir ist, mit allem, was du brauchst, um ein Leben zu führen, das ihn ehrt. Darum feiern wir Gottesdienst. Darum, weil wir glauben, dass er ist. Weil wir glauben, dass er Lob und Dank verdient und weil wir darauf vertrauen, dass er uns segnen wird, dass er uns belohnen wird. Wir kommen, weil wir wirklich erwarten, dass bei ihm Gnade und Herrlichkeit und alles Gute zu finden ist, weil wir wirklich glauben, dass er Sonne und Schild für uns ist. Darum möge es so sein, dass wir alle tatsächlich im Glauben Gottesdienst feiern, im Glauben sein Angesicht suchen und tatsächlich erleben, dass er uns erhört. Weil wir mit Sehnsucht kommen, mit Verlangen danach, ihm zu begegnen. Und auch jetzt, wenn wir in seinem Haus sind, im Hause des Herrn, wenn wir das Herrenmahl feiern, so denken wir daran, dass er uns nichts Gutes vorenthält. Nochmal Römer Kapitel 8, Vers 32. Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Er hat uns seinen Sohn geschenkt. Vertrau ihm doch. Glaub ihm doch, dass er dir nichts Gutes vorenthalten wird. In Christus haben wir diese Gnade. In Christus haben wir diese Herrlichkeit. In Christus scheint uns das Angesicht Gottes freundlich. Darum lasst uns seine Gegenwart genießen. Lasst uns sein Mahl genießen. Möge der Herr darum die Sehnsucht nach seinem Haus, nach seiner Gegenwart, nach seinem Gottesdienst in uns mehren, unseren Glauben stärken, dass wir es reichlich genießen, ihm zu begegnen und sein Angesicht suchen und diesen Segen erfahren. Wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr der Heerscharen. Es sehnt sich, ja schmachtet meine Seele nach den Vorhöfen des Herrn. Mein Herz und mein Leib, sie jauchzen dem lebendigen Gott entgegen. Auch der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für sich, wo sie ihre Jungen hingelegt hat. Deine Altäre, Herr der Heerscharen, mein König und mein Gott, glücklich sind, die in deinem Haus wohnen, stets werden sie dich loben. Glücklich ist der Mensch, dessen Stärke in dir ist, in dessen Herz gebahnte Wege sind. Sie gehen durch das Tränental und machen es zu einem Quellgrund. Ja, mit Segnungen bedeckt ist der Frühregen. Sie gehen von Kraft zu Kraft, sie erscheinen vor Gott in Zion. Herr, Gott der Heerscharen, höre mein Gebet, vernimm es, Gott Jakobs. Blicke doch, Gott, auf unseren Schild, schaue an das Gesicht deines Gesalbten, denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ich will lieber an der Schwelle stehen, im Haus meines Gottes, als wohnen in den Zelten des Unrechts. Denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Gnade und Herrlichkeit wird der Herr geben. Kein Gutes vorenthalten denen, die in Lauterkeit wandeln. Herr, der Heerscharen, glücklich ist der Mensch, der auf dich vertraut. Amen. Amen.